Liebe Brüder und Schwestern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Diesen Gottesdienst feiern wir am Samstagabend, an dem Sonntag in der Urlaubszeit. Viele aus unserer Pfarrgemeinde sind unterwegs, haben sich auf den Weg gemacht, um Leben anders zu erleben. Urlaubszeit ist eine Auszeit. Und ich glaube, wir alle brauchen unsere Auszeiten. Diese Auszeiten sind nicht dazu gemacht, dass wir wegfahren, sondern eigentlich dafür geschaffen, dass wir ein Stück weit zu uns kommen. Und da muss man oft das, was uns Jahr ein, Jahr aus so beschäftigt, umtreibt, bewegt, hinten lassen, hinter sich lassen, um sich dem zuzuwenden, was eigentlich wesentlich ist. Und dazu gehören wir selbst. Dieser Weg zu uns selbst ist ein Weg, den wir nicht zuletzt im Urlaub immer wieder antreten und hoffentlich auch immer wieder ein Stück weiter gehen können. Lassen wir uns jetzt an der Hand nehmen von Jesus, der uns immer wieder etwas sagt, was uns wirklich die Wahrheit nahe bringt, nicht zuletzt auch über uns selbst. Herr Jesus Christus, du holst uns heraus aus dem Alltäglichen, aus dem, was oft so belanglos und so wichtig erscheint. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, wenn du uns herausholst, bringst du uns eigentlich näher zu uns selbst. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, zeig du uns, worauf es am Ende ankommt. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähr uns der allmächtige und gute Gott. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe.
Allein Gott, unser Jesus,
lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns an Kindesstatt angenommen und uns den Geist deines Sohnes gesandt. Gib, dass wir in diesem Geist wachsen und einst das verheißene Erbe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen ging Elia eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Wort des lebendigen Gottes.
Danke Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Brüder und Schwestern, das Oktoberfest hat noch nicht begonnen, aber dann kann es schon wieder vorkommen, dass Sie schon auf Leinwänden, auf Bildschirmleinwänden feststellen können, dass es nicht mehr geht, dass Sie nicht mehr hineinkommen in ein Bierzelt, wegen Überfüllung geschlossen. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Das Gäubodenfest hat heute seinen Anfang genommen. Da wird es wahrscheinlich nicht anders aussehen. Aber so etwas wie Überfüllung, das kann einem auch auf den urlaubsverstopften Autobahnen entgegenkommen, dass man nicht mehr vor und auch nicht mehr zurückkommt. Es kann einem in Biergärten passieren oder eben in Schwimmbädern, alles voll. Liebe Brüder und Schwestern, aber ich glaube, das ist gar nicht nur eine Frage von Schwimmbädern, Biergärten, Autobahnen oder dem Oktoberfest. Dieses alles voll, wegen Überfüllung geschlossen, das kann uns irgendwo auch selbst immer wieder passieren, dass wir sagen, ich habe die Ohren voll, vielleicht auch die Nase. Man sieht zu viel, man hört zu viel. Es ist tatsächlich so, dass man viel zu viel hört. Manche Leute reden, reden, reden. Ich rede, darum bin ich. Und wenn nicht gesprochen wird, dann dudelt sicher irgendwo was, irgendwie. Warum? Und am Abend fragt man sich, was habe ich gehört? Welches Wort ist mir nachgegangen? Wer oder was hat mich eigentlich wirklich angesprochen? Als ein Kind aus der Kirche gegangen ist nach dem Gottesdienst, hat die Mama das Kind gefragt, was ihr denn im Gottesdienst am besten gefallen hat. Und das Kind hat der Mama gesagt, die Stille. Aber es sind nicht nur die Worte, es sind auch die Bilder. Diese Inflation von Bildern, was wir nicht alles sehen, im Fernsehen, diese Bilderflut. Vom Internet wollen wir gar nicht reden. Oder haben Sie auch sein Handy, wo man draufdrückt, schnell mal draufdrückt und das dann gleich wegpostet? Frühere Zeiten kannten das Handy noch nicht, auch nicht die Digitalkamera. Sie erinnern sich. Man hat lange nach einem Motiv gesucht. Man hat dieses Bild erstmal angeschaut. Man hat versucht, die richtige Einstellung für dieses Bild zu gewinnen und hat dann auf den Auslöser gedrückt. Man hat gewartet, bis das Bild entwickelt wurde, und wenn es dann entwickelt worden ist, hat man es sorgsam nach Hause getragen und fein säuberlich in ein Album geklebt. Heute wird schnell drauf gedrückt, man kann es ja auch gleich wieder löschen, bis die SIM-Karte voll ist. Aber liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Das ist nicht unbedingt eine gute Entwicklung, dieses immer mehr Reden, immer mehr Hören, immer mehr Sehen. Dieses Weniger wäre mehr, denn weniger Reden führt zu einem Mehr an Hören. Man konzentriert sich wieder auf das Wort. Man wird vielleicht auch wieder angesprochen. Und ein weniger an Sehen führt auch dazu, dass wir wieder mehr betrachten. Heute habe ich in B5 aktuell gehört, dass die Perseiden zu sehen sind, am besten nach 12 Uhr mitternachts am Himmel. Übrigens Laurentius-Tränen genannt. Sie wissen, diese Sternschnuppen. Und dann hat ein Astronom vom Deutschen Museum in München empfohlen, man solle sich doch einen Liegestuhl nehmen und dann irgendwo einen ganz dunklen Ort suchen, sich in diesen Liegestuhl hineinlegen, so etwa nach Mitternacht, und dann in den Himmel schauen. Das wäre eine Betrachtung. Aber zugleich habe ich mich gefragt, wo es denn eigentlich noch ganz dunkel ist. Irgendwo brennt doch immer ein Licht. Nein, aber diese Konzentration, diese Sammlung, diese Betrachtung, Brüder und Schwestern, wäre schon etwas mehr. Der koptisch-orthodoxe Patriarch Tawardos II. Hat vor wenigen Tagen einen Erlass gegeben. Er verbietet allen Mönchen und allen Brüdern in seinen Klöstern, in einem Monat noch einen Facebook-Account zu haben, zu bloggen oder zu twittern. Also diese Mönche in diesen Klöstern müssen alle Social-Media-Kanäle abstellen. Und er hat auch begründet, warum. Er sagt, diese ewige Rumtwitterei, diese Accounts, diese Facebooks, die lenken euch ab. Es werden wirre Ideen kommuniziert und verleitet zum Geschwätz. Das will er in seinen Klöstern nicht haben. Die Leute sollen sich nicht so ablenken lassen, sondern sie sollen sich wieder mehr sammeln, konzentrieren auf die Mitte. Liebe Brüder und Schwestern, es ist nicht von ungefähr, dass sich die großen Offenbarungen unseres Glaubens nicht auf den Marktplätzen abgespielt haben, sondern in der Wüste. Alle großen Gotteserfahrungen sind im Kern Wüstenerfahrungen. Und die Wüste steht für den Ort der Stille, für den Ort der Leere. Wüste ist Sehnsucht. Schauen wir ganz am Anfang, diese Gottesoffenbarung, ich bin Jahwe, ich bin der, ich bin da, seine Offenbarung an einem brennenden Dornbusch in der Wüste. Die 10 Gebote werden auch mitten in der Wüste, hoch oben auf dem Berg Horeb gegeben. Und das Volk Gottes erlebt die Fürsorge ihres Jahwes, dem Brot vom Himmel gibt, dieses Manna, auf dem Weg durch die Wüste. Und in der Lesung aus dem Buch der Könige haben wir eben Elia getroffen. Der hatte sich vor kurzem noch in das Getümmel, in den Kampf gegen die Baalspriester geworfen, aber dann hat er sich in Sicherheit gebracht. Er ist in die Wüste geflohen, hat sich in eine Höhle zurückgezogen und dort Gott begegnen dürfen. Liebe Brüder und Schwestern, diese Stille, diese Einsamkeit, diese Konzentration ist auch der Grund, warum Jesus in die Wüste geht. Jesus ist am Beginn seines öffentlichen Wirkens ganz bewusst auch 40 Tage in die Wüste gegangen, um diese Stille zu hören und diese Leere, die den Menschen letztendlich erst den Hunger gibt, nach dem, was Gott ist. Wegen Überfüllung geschlossen. Das soll unserer Seele nicht passieren. Dass unsere Seele immer wieder auch die Erfahrung hat, dass sie wirklich leer ist und damit Raum hat. Das Allerheiligste im Jerusalemer Tempel, das wir uns vorstellen dürfen, war völlig leer. Das Allerheiligste war ein Raum in der Mitte des Jerusalemer Tempels, in dem es kein Bild gab, keine Statue, sondern nur einen grob behauenen Altar. Und einen hohen Priester, der einmal im Jahr in diesen großen Raum der Stille, in diesen großen Raum heiliger Leere eingetreten ist, um dort das Rauchopfer darzubringen. Aber ich glaube, diese Empfindung für das, was Gott eigentlich braucht, ist in diesem Gottesraum sehr wohl verstanden worden. Gott braucht vor allem unsere Leere, wenn er uns füllen, erfüllen soll. Und das ist die große Gefahr unserer Zeit oft, vielleicht holt uns der Urlaub etwas daraus, dass sich eine Seele zwischen einem vollen Kopf und einem vollen Bauch nicht wirklich wohlfühlt. Denn unsere Seele will ja Raum. Sie braucht Raum zum Atmen. Unsere Seele will sich bewegen können. Wir haben eine Seele, die empfindet. Eine Seele, die mitgeht, mitfühlt. Eine Seele, die zwischen einem vollen Kopf und einem vollen Bauch zerquetscht ist, kann sie nicht wohlfühlen. Und deswegen lädt uns eigentlich unser Glaube immer wieder ein, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Seele Raum gewinnt. Dass wir nicht alles Mögliche im Kopf haben. Dass wir nicht zu viel im Bauch haben, sondern dass zwischen Kopf und Bauch noch Platz ist für Seele. Ich glaube, deswegen ist Jesus auch diesen Menschen davongelaufen, die ihm nachgerannt sind. Wir erleben hier jeden Sonntag ein Stück aus diesem 6. Kapitel des Johannesevangeliums, wo Jesus diese wunderbare Brotvermehrung gewirkt hat, die Leute ihm nachlaufen, heute haben sie ihn erwischt. Und Jesus nur eines will, dass sie ihn nicht zum Brezenkönig machen. Weil Jesus ihnen, und das sagt er heute einmal mehr, eben mehr hat. Er will sie nicht schnell satt machen, nicht sehr schnell abspeisen, sondern ihm will das geben, was er hat, was er ist. Brot des Lebens. Und um dieses Brot des Lebens wirklich aufnehmen zu können, braucht es einen Menschen, der ein Stück weit leer ist, der Hunger hat, der etwas von erwartungsvoller Sehnsucht in sich trägt, nach dem, was Gott hat in Jesus. Die Eltern unter uns, glaube ich, erinnern sich noch ganz gut, vielleicht auch mit gemischten Gefühlen, daran, dass man in früheren Zeiten noch vor der Eucharistie nüchtern sein musste. Diese eucharistische Nüchternheit. Manche sagen mir, ich durfte nicht mal einen Schluck Wasser trinken. Das war sicher übertrieben, aber ich glaube, wir spüren aus dem, was früher praktiziert worden ist, ein tiefergehendes Anliegen, dass wir uns mit einer Erwartungshaltung in den Gottesdienst hineinbegeben, weil wir sagen, wir brauchen schon ein Stück innerer Leere, die sich nicht nur auf unseren Bauch bezieht, um für das ansprechbar und empfänglich zu sein, was Jesus uns geben will. Sein Wort, mit dem er uns anspricht, und dann das Brot des Lebens, das wir empfangen. Liebe Brüder und Schwestern, lassen wir uns immer wieder begeistern davon, dass es in unserem Leben nicht darum geht, dass wir möglichst voll werden, voll an Wissen, Terminen, voll vielleicht am Bauch, sondern dass es immer wieder uns gelingt, dass wir uns herausholen und ein Stück leer machen, um uns dann erfüllen lassen zu können von dem, der die Fülle ist. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Das heilige Sakrament bringe uns Heil. Es erhalte uns in der Wahrheit und sei unser Licht in der Finsternis. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, auch für die, die nicht im Urlaub sind, gibt es natürlich etwas zu feiern. Zunächst am kommenden Montag feiern wir um 8 Uhr in der Früh einen Seligen, den Sie vielleicht gar nicht kennen, der aber viel mit unserer Wallfahrt in Biberach zu tun hat, ist nämlich der selige Marco D'Aviano, der zur gleichen Zeit wie Pfarrer Ginter hier die Wallfahrt versucht hat voranzubringen, große Predigten gehalten hat in Augsburg war er Anfang der 1680er Jahre dreimal und hat wirklich die Menschen angezogen, auch Pfarrer Ginter war dort. Er hat von der Barmherzigkeit des Kreuzes gesprochen und diese Botschaft hat Pfarrer Ginter mitgebracht und hat ihm viel Schwung gegeben, diese Barmherzigkeit des Kreuzes, dieses Herrgöttli von Biberbach, zu einem Anziehungspunkt der Wallfahrt zu machen. Dieser selige Marco Taviano ist in Wien bestattet und ist, wie gesagt, ein Impulsgeber der Wallfahrt für uns in Biberbach und damit allemal einen Gottesdienst wert. Kommender Montag um 8 Uhr am Tag seines Gedenkens. Am Montag, ebenfalls dem 13. August um 18.30 Uhr, beten wir den Fatima-Rosenkranz und dann freuen wir uns auf das Hochfest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel am Mittwoch. Und das beginnen wir in Biberbach um 19 Uhr mit dem Festgottesdienst. Ich freue mich, dass ein Bläserquartett des Biberbacher Blasorchesters uns begleiten wird, dann auf der Lichterprozession runter zur Lourdes-Grotte. Ich freue mich, dass der Frauenbund auch heuer wieder Kräuterbuschen vorbereitet, ein duftendes Erlebnis im Pfarrhof. Und die Prozessionskerzen für unsere Lichterprozession gibt es im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Ich weiß nicht, ob Sie tatsächlich den Vorschlag umsetzen, einen Liegestuhl holen und sich nach Mitternacht an einem möglichst dunklen Ort himmelwärts blickend niederlassen. Wäre fast einen Versuch wert, jedenfalls eine betrachtende Stunde allemal. Dass uns mehr Zeit geschenkt wird für das, was der Betrachtung dient, der Sammlung, der Konzentration, das wünsche ich uns, soweit wir in diesen Wochen Urlaub machen. Bitten wir jetzt um Segen für uns, für die Schöpfung, die uns anvertraut ist. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Ihr halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Ihr segne die Felder, die Gärten, den See und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Ihr begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Und der Segen des allmächtigen und treuen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, komm über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Geht in den Frieden. Amen.